Radio Prag Nachrichten.
Premier Babiš kritisiert den Donetsk-Besuch des kommunistischen Abgeordneten Ondráček. Staatspräsident Zeman besucht das ungarische Atomkraftwerk Paksch. Prag soll zum internationalen Zentrum für künstliche Intelligenz werden. Der Besuch des kommunistischen Abgeordneten Zdeněk Ondráček in der selbsternannten Volksrepublik Donetsk widerspreche der Ausrichtung der tschechischen Außenpolitik. Dies sagte Premier Andrej Babiš auf Nachfrage am Donnerstag gegenüber Journalisten. Mit der Angelegenheit solle sich das Abgeordnetenhaus befassen, riet der Regierungschef. Am Mittwoch hatte sich bereits Außenminister Tomáš Petříček von der Reise distanziert. Ondráček hatte am Samstag an der Unabhängigkeitsfeier der von der Ukraine abtrünnigen Volksrepublik Donetsk teilgenommen. Der tschechische Parlamentarier wurde dabei mit militärischen Ehren empfangen. Für Tschechien gäbe es keine Alternative zur EU-Mitgliedschaft. Dies sagte Chefdiplomat Tomáš Petříček am Donnerstag bei einer Konferenz im Außenministerium. Mit der Konferenz wird an den tschechischen Beitritt zur Europäischen Union am 1. Mai vor 15 Jahren erinnert. EU-Wettbewerbskommissarin Věra Jourová bezeichnete in ihrer Rede die tschechische EU-Mitgliedschaft als Erfolgsgeschichte. Premier Andrej Babiš forderte, wie bereits zuletzt beim Gipfel in Sibiu, dass die Rolle der Nationalstaaten in der Union gestärkt werden müsste. Allgemein gelten die Tschechen in der EU als größte Skeptiker. So liegt zum Beispiel die Beteiligung an Europawahlen hierzulande sehr niedrig. Vor 5 Jahren gingen nur knapp 18% der Wahlberechtigten zu den Urnen. Staatspräsident Miloš Zeman hat am Donnerstag das ungarische Atomkraftwerk Paksch besucht. Dort traf sich Zeman mit dem ungarischen Minister Janos Sülim, der verantwortlich ist für die Planung zum Bau 2 neuer Reaktorblöcke in Paksch. Zu Beginn seiner 3-tägigen Reise nach Ungarn hatte Zeman die Hoffnung geäußert, dass sich tschechische Firmen als Zulieferer am Ausbau des ungarischen Meilers beteiligen könnten. Die tschechische Regierung will ebenfalls weiter in die Atomkraft investieren. Derzeit wird in Prag überlegt, wie der Bau eines weiteren Reaktors im AKW Dukovany finanziert werden könnte. Tschechien hat im internationalen Vergleich eines der schwierigsten Steuersysteme. Dies zeigt der Index, den die Universitäten Paderborn und München zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO erstellt haben. Demnach liegt die Tschechische Republik auf Platz 85 von 100 bewerteten Volkswirtschaften. Innerhalb der EU liegen Estland, Luxemburg und Litauen an der Spitze. Schlechter als Tschechien sind nur noch Italien, Griechenland und Kroatien. Bis in 5 Jahren soll Prag zu einem internationalen Zentrum für künstliche Intelligenz werden. Dies ist das Ziel einer Initiative von Technischer Hochschule, Karls-Universität, Akademie der Wissenschaften und der Stadt Prag. Vor allem wolle man die besten Wissenschaftler in die tschechische Hauptstadt holen, erläuterte Michal Pechoucek von der Technischen Hochschule am Donnerstag bei der Vorstellung des Projektes. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Freitag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern. Im Norden und Nordosten sind die Wolken dichter und die Niederschläge häufiger. Es wird wieder wärmer bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Ziljanzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Margareta Kachlíková. Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk gibt zu Monatsende sein Amt auf. Er war wegen umstrittener Personalentscheidungen unter Druck geraten. Unser erstes Thema im Tagesecho. Im österreichischen Kulturforum Prag wurde am Mittwoch an Fürst Clemens Wenzel Metternich erinnert. Anlass war der 160. Todestag des einstigen Außenministers. Radio Prag war dabei. Und in der Senderei Forum Gesellschaft bleiben wir beim Thema Geschichte. Konkret berichten wir darüber, wie man den Geschichtsunterricht in Tschechien reformieren will. Bleiben Sie dran. Das Stühlerücken geht weiter in der Regierung von Premier Andrej Babiš. Nur 15 Tage nach der letzten Kabinettsumbildung hat Kulturminister Antonín Staněk Rücktritt angekündigt. Bis Ende des Monats will er seinen Posten räumen. Weitere Einzelheiten von Lothar Martin.
Es war der erste große Auftritt von Kulturminister Antonín Staněk, der bisher eher im Hintergrund geblieben war. Mit einem Paukenschlag entließ er Mitte April den Leiter der Prager Nationalgalerie, Jiří Veit, sowie den Chef der Galerie Olmütz, Michal Soukup. Grund dafür waren Kontrollen, bei denen, laut Staněk, finanzielle Ungereimtheiten festgestellt wurden. Es waren jedoch zwei Entscheidungen, die ihm letztlich selbst teuer zu stehen kamen. Denn die Kulturschaffenden im Land zeigten großes Unverständnis darüber und auch die Opposition wähnt sich in ihrer Einschätzung zur Person Staněk bestätigt. Der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerdemokraten, Martin Baxa.
Meiner Überzeugung nach hat der scheidende Minister mit seinem gesamten Auftreten gezeigt, dass er von der tschechischen Kultur nichts versteht. Er hat zu kulturellen Dingen keine Beziehung und hätte daher auch nie Chef des Ressorts werden dürfen. Jetzt muss anstatt ihm eine Person gefunden werden, der nicht nur den von Staněk hinterlassenen Schaden begradigt, sondern auch die brennenden Probleme der tschechischen Kultur löst.
Staněk selbst gab nach seiner Ankündigung bisher nur ein Exklusivinterview für die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes. Dem tschechischen Rundfunk teilte er in einer SMS lediglich mit, den Rücktritt auf Ersuchen von Parteichef Jan Hamáček erklärt zu haben. Innerhalb der Sozialdemokraten forderte jedoch Vizechef Roman Ondecker einen Rückzug des Ministers. Deshalb quittierte er den Schritt Staněks mit Wohlwollen.
Die Entscheidung des Kulturministers respektiere ich, denn der Druck auf ihn hat auch den Druck auf uns Sozialdemokraten erhöht. Meiner Meinung nach ist es notwendig, das Kulturressort jetzt zu beruhigen. Und das wird auch die Hauptaufgabe für den neuen Minister werden, der von uns Sozialdemokraten gestellt wird.
Einen möglichen Nachfolgekandidaten für Staněk aber nannten bisher weder Hamáček noch Ondecker. Premier Babiš zeigt Verständnis für die Entscheidung des Juniorpartners in der von den Kommunisten tolerierten Koalition. Denn der Druck auf dem Kessel sei zu groß gewesen. Für die Opposition indes ist der neuerliche Ministerwechsel ein gefundenes Fressen. Der Parteichef der konservativen Top 09, Jiří Pospíšil.
Ein weiterer Minister verlässt die Regierung von Andrej Babiš. Das ist schon ein Rekord, denn ein Drittel des Kabinetts wurde mittlerweile unbesetzt. Daraus wird offensichtlich, dass der Slogan von Andrej Babiš, den Staat wie eine Firma leiten zu wollen, nichts taugt. Denn ein Staat lässt sich nun einmal nicht wie eine Firma führen.
Nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei den Kulturschaffenden ist man erleichtert nach dem Abgang von Antonín Staněk. Sie empfinden einerseits Genugtuung, dass der ungeliebte Minister nun von Bord geht. Andererseits bleiben aber auch etwas Wut und ein paar Narben zurück. Der von Staněk geschasste ehemalige Leiter der Prager Nationalgalerie Jiří Veit hat deshalb bereits angekündigt.
Herr Staněk hat mit jedem seiner Worte seine Inkompetenz gezeigt. Vor 3 Wochen hat er binnen einer Minute das zerstört, was ich mit meinen Kollegen innerhalb von 5 Jahren versucht habe, zum Nutzen des Landes aufzubauen. Ich bereite jetzt rechtliche Schritte vor, um meinen guten Namen vehement zu verteidigen.
Die Freude der Staněk-Gegner könnte aber zu früh kommen. Dennoch ist nicht sicher, ob Staněk zum 31. Mai sein Amt auch verlassen wird. Denn schließlich muss Präsident Miloš Zeman das Rücktrittsgesuch akzeptieren. Zemans Sprecher Jiří Ovčáček sagte dazu nur,
der Präsident wird sich am 23. Mai mit dem sozialdemokratischen Parteichef Jan Hamáček treffen und am 28. Mai mit Kulturminister Antonín Staněk. Bis dahin werden wir keinerlei Kommentare abgeben.
Sie hörten einen Beitrag von Lothar Martin. Österreichs Außenminister Clemens Wenzel Metternich war einer der bedeutendsten Staatsmänner seiner Zeit. Vor allem auf dem Wiener Kongress 1814-15 spielte er eine tragende Rolle. Das Treffen in der Hauptstadt leitete eine Epoche der Restauration ein. Metternich hat aber auch das literarische Leben seiner Zeit mitbestimmt. Er wird gleichgesetzt mit der damaligen Zensur. Daher haben viele Literaten ihn kritisiert. Der österreichische Germanist Winfried Kriegleder befasst sich mit dem Thema. Am Mittwoch hat er dazu einen Vortrag im österreichischen Kulturforum in Prag gehalten. Martina Schneibergowa hat mit dem Professor von der Universität Wien nach der Diskussion gesprochen.
Herr Professor, woher kommt dieses schlechte Bild von Metternich?
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das liegt zum Teil schon an den Zeitgenossen. Schon die meisten Zeitgenossen Metternichs haben sich entweder nationalistisch definiert oder sie haben sich als liberal und demokratisch verstanden. Und Metternich war natürlich ein Gegner von jedem Nationalismus und von jeder demokratischen Bestrebung, weil er das eigentlich identisch gesetzt hat. Das ist also die Zeitgenossen. Und im Nachhinein hat Metternich deshalb ein schlechtes Bild, weil wir natürlich sagen müssen, dass die Demokraten und die Nationalisten gesiegt haben. Also das ganze 19. Jahrhundert ist dann von der Idee bestimmt, dass Demokratie und Nationalismus die Zukunft sei. Und deshalb gilt Metternich natürlich als ein Mann der Vergangenheit, der eine schlechte alte Ordnung vertreten hat.
Man verbindet ihn auch oft mit der Zensur. Hat er persönlich wirklich das beeinflusst?
Es gibt einige wenige Beispiele, die ich als Literaturhistoriker kenne, wo Metternich als Person eingegriffen hat. Im Allgemeinen aber hat sich Metternich damit nicht beschäftigt, weil ja sein Gebiet die Außenpolitik gewesen ist. Für die Zensur war die Polizei zuständig und insofern die Innenpolitik. Aber natürlich können wir sagen, das System Metternich betrifft ja nicht nur ihn als Person, sondern die ganze politische Ordnung. Und insofern hat die Zensur natürlich jene Meinungen vertreten, die auch Metternich vertreten hätte. Also was Metternich für gefährlich geachtet hätte, hat auch die Zensur dann verboten.
Meinen Sie, dass der Name Metternich so mehr zum Symbol geworden ist?
Ja, Metternich ist zu einer Symbolfigur geworden für das gesamte System. Das System, das ja viel größer war als er. Und das Typische daran ist ja, dass als 1848 die Revolution begonnen hat, die Hauptforderung der Revolutionäre in Wien der Rücktritt von Metternich war. Das ist ja nur eine symbolische Sache, damit ist ja das System noch nicht zu Ende. Aber als Metternich zurückgetreten ist, haben alle gejubelt und sich gefreut, als hätten sie nun gesiegt.
Sie haben in Ihrem Vortrag den Schriftsteller Charles Sisfield, Karl Postel, der aus Südmähren stammte, erwähnt und jahrelang in Prag lebte. Also Prag hat ihn geprägt. Das ist ein hochinteressantes Schicksal.
Ja, Silsfield war eben als Priester und vorher schon als Student sehr, sehr lange in Prag. Und wir sind uns natürlich sehr, ziemlich sicher, dass er in Prag Kontakt hatte mit der Prager liberalen josephinischen Aristokratie. Der Josephinismus als eine Reformbewegung in der Habsburger Monarchie ist ja in Wien stark unterdrückt worden unter dem Kaiser Franz und in Prag ist das lange Zeit sehr, sehr präsent gewesen. Und Silsfield, so denken wir, hat diesen Liberalismus mitgenommen, als er dann in die USA geflüchtet ist und als er dann geglaubt hat, in den USA die Zukunft zu sehen, auch in politischer Hinsicht.
Dies ist ja doch nicht passiert. Er kehrte wieder zurück.
Silsfield, weil er in den USA nicht als Schriftsteller erfolgreich werden konnte, darum ist er nach Europa zurückgekehrt. Es mag aber auch damit zusammenhängen, dass Silsfield in Amerika eigentlich eine agrarische Idylle gesucht hat in den Südstaaten und er hat immer mehr gesehen, dass sich die Welt verändert, auch in Amerika, das wollte er nicht wahrhaben, dass also die Welt weggeht von diesem ländlichen, agrarischen Leben hin zu einem großstädtischen Leben, wo die Industrialisierung und vor allem aber auch der Finanzkapitalismus, Wall Street, immer wichtiger wird und das hat Silsfield geärgert und das mag mit auch ein Grund sein, dass am Ende seines Lebens dann auch Amerika gegenüber sehr skeptisch gewesen ist.
Hat ihn vielleicht seine Kindheit oder Jugend in Böhmen geprägt?
Wir glauben manchmal, dass auch die Tatsache, dass er natürlich dort aufgewachsen ist, am Land, in einer bäuerlichen Umgebung, die sehr stark vom Kreuzherrenorden, vom Roten Stern bestimmt ist, dass diese Art von Lebensweise ihn sehr, sehr geprägt hat und ein bisschen sowas wie ein Paradies oder ein paradiesisches Idyll für ihn gewesen ist. Wie sehr ihn ansonsten überhaupt die ersten 30 Jahre seines Lebens geprägt haben, ist für uns schwer am Text nachzuvollziehen. Aber wir gehen alle davon aus, wenn ein Mann 30 Jahre lang in der Habsburger Monarchie und davon 15 Jahre in Prag lebt, dann wird er das nie wieder los natürlich. Und das wird ihn sicher ganz, ganz stark beeindruckt haben, auch für die restlichen 40 Jahre seines Lebens.
in der tschechischen Literatur. Literatursböhmen wird er immer noch vergessen, muss ich zugeben. Also meine Generation hat übrigens gar nichts gelernt. Wie ist das in Österreich?
Naja, Silsfield hat das Problem, dass sich keine Nationalliteratur für ihn zuständig fühlt. Das ist eben das Problem. Im 19. Jahrhundert haben wir begonnen, Literatur unter nationalen Gesichtspunkten zu sehen. Die tschechische Literaturgeschichte interessiert sich nur für Autoren, die in tschechischer Sprache schreiben, und die ungarische nur für Leute, die in ungarischer schreiben. Und in der österreichischen Literaturgeschichte hat man sich immer als Teil der deutschen Literaturgeschichte gesehen und auch daher auch Texte nur in sich nur für Texte interessiert, die in deutscher Sprache geschrieben werden. Und jetzt haben wir den Charles Silsfield, der kommt aus Böhmen, dann hat er manches auf Englisch geschrieben, manches hat er auf Deutsch geschrieben, er hat aber gesagt, er sei Amerikaner. Also wo gehen wir denn hin in der Literaturgeschichte? Das heißt, wir müssen endlich natürlich von den nationalen Literaturgeschichtsmodellen wegkommen.
Martina Schneiberkova hat mit dem österreichischen Germanisten Winfried Kriegleder gesprochen. Soweit das heutige Tagesecho. Sie hören Radio Prag, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Daten auswendig lernen, und zwar von der Antike bis in die Neuzeit. Aber nur dann, wenn der Lehrer den gesamten Stoff durchbekommt. So lässt sich in Kürze der Geschichtsunterricht an tschechischen Schulen definieren. Das soll sich nun ändern. Die zuständigen Ämter wollen schon bald eine Reform der Lehrpläne vorlegen. Druck kommt nämlich nicht nur von den Lehrern, sondern auch vom Institut zum Studium totalitärer Regime. Strachinja Bučan berichtet.
Mají všichni? Když se podíváte na ten papír, co na něm vidíte?
Různý barokní úkazy.
Der Geschichtsunterricht findet für die Siebtklässler des Prager Gymnasiums Přírodní škola nicht immer im Klassenzimmer statt. Diesmal führt er sie zum Jagdschloss Stern im Prager Stadtteil Břevnov. Die Teenager sollen dort jene architektonischen Merkmale finden, die Renaissance-Bauten von denen aus dem Barock unterscheiden. Laut dem Geschichtslehrer Jaroslav Neibert will sein Gymnasium so den Unterricht etwas plastischer machen.
An unserer Schule nennen wir diese Tage immer Projektmittwoche. Die Lehrer können ihre thematischen Pläne auf diesen Tag zuschneiden. Konkret haben wir unseren Projekttag dem Barock gewidmet. Dabei haben wir eine Wanderung gemacht, vom Denkmal am Weißen Berg über die Kirche Maria vom Siege bis hierhin zum Jagdschloss Stern.
Die Kinder sollen versuchen, das Jagdschloss Stern der richtigen Epoche zuzuordnen. Helfen soll ihnen dabei ihr Vorwissen über die Stile, aber auch die zeitliche Einordnung des Baus. So haben die Gymnasiasten zuvor ein Gemälde zur Schlacht auf dem Weißen Berg analysiert, auf dem das Schlösschen bereits zu sehen ist. Außerdem erkennen sie bestimmte architektonische Merkmale, anhand derer sie den Bau richtig in die Renaissance einordnen. Gerade diese analytische Herangehensweise über authentische Artefakte sieht Neibert als besten Weg, historische Zusammenhänge tatsächlich zu verstehen.
Ich denke, dass die Aufgaben in der Schule oft zu einfach sind. Wenn ich zum Beispiel das Thema Barock durchnehme und die Kinder frage, zu welcher Epoche gehört dieses oder jenes Gebäude, dann ist die Antwort ja klar. In der echten Welt muss man aber immer durch die Zeit springen, weshalb ich den Unterricht draußen sehr gern mag. Die Schüler verlassen den künstlichen Raum des Klassenzimmers und kommen mit echten Dingen in Berührung. Das können sie dann tatsächlich anwenden, wo auch immer sie sich befinden. Die Unterscheidung beispielsweise einer gotischen Kirche von einer aus dem Barock fällt ihnen dann ganz leicht.
Die Kinder sind begeistert von dieser Art des Unterrichts und sie spüren den Unterschied zum frontalen Pauken, wie etwa auch Suska.
Ich merke mir die ganzen Sachen wirklich viel besser. Nur gebe ich ihnen oft irgendwelche eigenen Namen und erfahre die richtigen Bezeichnungen erst im Nachhinein.
Mit dieser Form des Geschichtsunterrichts ist das Prager Gymnasium Přírodní škola jedoch eher eine Ausnahme in Tschechien. Denn immer noch herrscht hierzulande das Pauken von Daten vor. Das Verstehen von historischen Zusammenhängen ist eher Nebensache. Pavel Martinovský ist Vorsitzender des tschechischen Verbands der Geschichtslehrer.
Ich
kenne Fälle, in denen Lehrer tatsächlich daran gehindert werden, ihren Unterricht etwas anders zu gestalten. Die Schulen hierzulande verlangen oft nur die klassische Lehre, bei der ein Pädagoge den Stoff vorne an der Tafel einfach vorkaut. Der Schüler schreibt alles ins Heft ab, lernt es auswendig und die Eltern sind froh, wenn er fürs Aufsagen des Stoffs eine 1 bekommt. So sollte es aber eigentlich nicht sein.
Dabei sind die Lehrpläne für Geschichte in Tschechien laut Martinovsky überhaupt nicht so strikt, wie es auf den ersten Blick aussieht. Sogar ganz im Gegenteil, erläutert der Historiker.
In den Lehrplänen steht nicht konkret, dass man über die Schlacht beim Marathon sprechen muss. Vielmehr sollen die Kinder laut Plan beispielsweise etwas über Lebensumstände bei den alten Griechen erfahren oder über ihren Blick auf die Freiheit. In der modernen Geschichte ist wiederum das Problem der geteilten Welt ein großer Punkt. Ich als Lehrer muss eigentlich nicht über jeden Stellvertreterkrieg sprechen, in dem die USA und Sowjetunion ihre Kräfte gemessen haben. Es reicht, einen Konflikt zu nehmen und an ihm die ganze Systematik dahinter zu erklären. Wenn ich also den Lehrplan richtig erfülle, dann habe ich relativ große Freiheiten bei der Vorbereitung meines Unterrichts.
Die Schulen und Lehrer müssten also selbst Akzente setzen und sich ihre Schwerpunkte erarbeiten. Nur, das passiert hierzulande kaum und der Unterricht bleibt frontal wie eh und je. Dabei komme es außerdem zu einem ganz entscheidenden Problem, erklärt der innovative Lehrer Jaroslav Neibert.
Viele Lehrer können mit dieser Freiheit nicht umgehen, ob nun wegen ihrer persönlichen Eignung oder aus sonst welchen Gründen. Sie schreiben dann einfach die Lehrbücher ab und keiner zwingt sie dazu, ihre eigenen Lehrpläne zu schrumpfen. Der Unterricht ist am Ende sehr detailliert und bleibt beispielsweise an Kleinigkeiten aus dem Mittelalter hängen. Viele Pädagogen kommen so nicht einmal zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, was ja einer der größten Kritikpunkte in den Medien ist.
Die Politik sieht nun jedoch Handlungsbedarf, nicht zuletzt, weil der Geschichtsunterricht in den vergangenen Monaten schwer unter kritischem Beschuss stand. Unter anderem der Inlandsgeheimdienst BIS warf den Schulen vor, durch die antiquierten Lehrpläne weiterhin sowjetische Propagandaschemen zu bedienen. Deshalb wird nun im Auftrag des Bildungsministeriums an einer Reform der Lehrpläne gearbeitet. Das Motto dabei ist Abspecken. Beteiligt ist auch Pavel Martinovsky.
Wir wollen die Lehrpläne etwas luftiger machen. Vor allem bei der Vorzeit und der Antike wollen wir streichen und uns auf Dinge konzentrieren, die eine unmittelbare Bedeutung für die Gegenwart haben. Verstärkt sollen so die Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit gelehrt werden. Ein Ansatzpunkt kann die Französische Revolution sein, die die Grundlagen für die heutige Gesellschaft geschaffen hat.
Das reicht aber nicht. Zudem soll die Herangehensweise an die Geschichte in eine andere Richtung gelenkt werden. Konkret bedeutet das, bei den Jugendlichen steht in Zukunft das Verstehen von Sachverhalten an erster Stelle und nicht mehr bloßes Datenwissen. Auch das Institut zum Studium totalitärer Regime arbeitet an den neuen Konzepten mit. Kamil Cinatl von der Bildungsabteilung des Instituts erläutert, wo in Zukunft die methodischen Schwerpunkte liegen sollten.
Wir wollen die Arbeit mit Quellen ausbauen. Jugendlichen müssen dann nicht nur Daten beherrschen, sondern auch einen praktischen Zugang zur Geschichte bekommen. Daraus ergibt sich schließlich eine Art geschichtliche Alphabetisierung, die den Heranwachsenden beispielsweise beim Vergleich von mehreren historischen Quellen hilft.
Das Institut zum Studium totalitärer Regime gehört zu den lautesten Kritikern der aktuellen Lehrpläne in Geschichte. Deshalb versucht es auch auf eigene Faust, den Lehrern in Seminaren andere Vorgehensweisen im Geschichtsunterricht näher zu bringen. Laut Kamil Cinatl ist ein Bewusstsein für historische Ereignisse heutzutage wichtiger denn je.
V dnešním mediálním světě je společnost zahlcena informacemi a tahle ta dovednost.
In unserer heutigen Medienwelt wird man von Informationen regelrecht erstickt. Der Geschichtsunterricht kann dazu beitragen, dass man zu filtern lernt und immun wird gegen einfache Schwarz-Weiß-Lösungen sowie sämtliche Verschwörungstheorien mit gewaltigem Konfliktpotenzial. Schon an den Grundschulen sollte man lernen, mit dem Informationsschwall umzugehen.
Když žáky třeba u základní školy vybaví základním komplexem dovedností, jak vlastně s těmi informacemi zacházet.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir hoffen, dass das eine oder andere Thema auch für Sie interessant war. Besuchen Sie doch mal unsere Facebook-Seite. Dort bieten wir Ihnen täglich eine kleine Auswahl unserer Beiträge. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.